Mikrofilme sind eine wunderbare Sache. Sie komprimieren Informationen. Ein ganzer Zeitungsjahrgang passt auf eine Filmspule. Und sie konservieren Informationen, nachgewiesenermaßen jetzt schon über mehr als 100 Jahre. Professor Hans Bormann vom Mikrofilmarchiv der deutschsprachigen Presse in Dortmund nennt ein Beispiel.
Was wir wissen, ist, dass es Mikrofilme gegeben hat, die mithilfe von Brieftauben aus dem eingeschlossenen Paris im Krieg 70-71 herausgeflogen worden sind, um Informationen weiterzugeben. Die befinden sich in der Bibliothek Nationale in Paris und die sind heute noch kopierfähig.
Sind Mikrofilme also das ideale Medium, um Informationen über die Jahrhunderte zu retten? Das nun wieder nicht, wobei der Teufel im Detail steckt.
Die Arbeit des Verfilmens, die muss ja unter hohem Zeitdruck stattfinden. Da müssen ja also entsprechende Durchsatzzahlen erreicht werden. Da schleichen sich immer wieder Flüchtigkeiten ein.
Dr. Ludwig Brake ist Stadtarchivar in Gießen. Zeitungen sind für ihn ein unverzichtbares Arbeitsmittel, zum Beispiel wenn es um alte Wahlen geht. Aus den städtischen Akten erfährt Ludwig Brake unter Umständen nur, dass jemand eine Wahl gewonnen hat. Erst durch den Blick in die Zeitung erfährt er, wer die Gegenkandidaten waren, ob die Wahl mit großer Mehrheit oder ganz knapp gewonnen wurde. Die Zeitung aber liegt auf Mikrofilm vor.
Es ist auch schon vorgekommen, dass wir gesehen haben, eine Aufnahme ist nur irgendwie halb belichtet, da ist nur die halbe Seite drauf, weil da der Blättervorgang sozusagen dann belichtet worden ist und nicht die Seite. Aber die Kollegen, die blättern dann meistens nicht zurück und machen die Aufnahme nochmal, sondern wird eben weitergemacht. Das kann man aber beim Produkt, das man zurückbekommt, so gut wie gar nicht kontrollieren, denn wer will diese tausenden Seiten auf Vollständigkeit überprüfen, noch dazu in der Mikroform, und dann müssen wir es eigentlich noch mit dem Original vergleichen. Das ist also in der Praxis so gut wie unmöglich. Man kann Stichproben machen, aber die eigentlichen Defizite, die tauchen dann erst während der Benutzung auf und dann ist es meistens zu spät, dann kann man gar nichts mehr machen. Dann ist halt eine Lücke.
Friedrich Walter ist Geschäftsführer einer großen Mikroverfilmungsfirma, der Firma Ulzhöfer in Rossbach von der Höhe. Jeder Film, der bei der Firma Ulzhöfer hinausgeht, wird noch einmal daraufhin durchgeschaut, ob auch alle Seiten verfilmt worden sind. Aber kein Mensch ist perfekt, jeder macht Fehler. Und deswegen kann es keine hundertprozentig vollständige Verfilmung geben, sagt Friedrich Walter.
Wir haben uns mal in einem sehr großen Projekt, ich muss ganz klar sagen, ins Boxhorn jagen lassen. Wir haben Dokumente übernommen, der Kunde sagte, es fehlt etwas. Daraufhin haben wir eine Einzelkontrolle gemacht und festgestellt, dass wir bei 3 Promille lagen. Ich persönlich bin der Ansicht, dass dies für ein Verfahren, was keiner höhere Qualifizierung unterliegt, die abgesprochen ist, die auch bezahlt werden müsste, vertretbar ist. Denn 100%, glaube ich, gibt es nicht.
3 Promille. Das heißt, von 1000 Seiten fehlen 3. Oder anders ausgedrückt, in einem Roman von gut 300 Seiten fehlt eine Seite. Eigentlich ist das nicht viel, auch wenn es ärgerlich ist, wenn ausgerechnet die Schlussseite mit der Auflösung des Romans fehlt.
Ja, ist relativ. Wenn es gerade die Vertragsseite ist, auf der die Konventionalstrafe steht, ist das für ein Versicherungsunternehmen tödlich.
Für die Bedürfnisse der Industrie müssen Mikrofilme längstens 30 Jahre halten. Dann sind auch bei Versicherungsunterlagen und Krankenakten die Aufbewahrungsfristen abgelaufen. In dieser Hinsicht sind Bibliotheken und Archive die anspruchsvolleren Kunden. Sie wollen ihre Unterlagen über Jahrhunderte gesichert wissen. Friedrich Walter zieht sich da auf die Aussagen der Filmhersteller zurück. Demnach halten Mikrofilme angeblich 500 Jahre. Von einem bestimmten Film behauptet die Firma Ilford sogar, er halte 1000 Jahre.
Diese Aussagen sind zum Teil hypothetisch und nur wissenschaftlich nachzuweisen, aber die großen Filmhersteller, früher Agfa, heute Fuji und Kodak, haben unabhängig die Sachen untersucht und gehen bei richtiger Lagerung, dazu gibt es auch entsprechende Vorschriften, DIN-Vorschriften, von ca. 500 Jahren aus. Und in der Praxis können wir heute schon belegen, dass der 35 mm Rollfilm circa 110 Jahre schon existent ist und funktioniert. Das heißt, er hat weder etwas von seiner Flexibilität gravierend verloren, noch von seiner Darstellbarkeit des Abbildes darauf.
Die bisherige Erfahrung stimmt trotzdem skeptisch. Es ist wahr, die allerersten Mikrofilme aus dem Deutsch-Französischen Krieg von 1870-71 sind in einem guten Zustand. Aber sie waren aus Zelluloid. Zelluloid hält tatsächlich gut. ist allerdings leicht brennbar. So mancher Zelluloidfilm hat sich sogar von selbst entzündet. Für die Mikroverfilmung haben sie nie eine nennenswerte Rolle gespielt. Nach dem Zelluloid kam das Zelluloseacetat, ein Klassiker unter den Kunststoffen. Jörg Räuber ist bei der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig für die Bestandserhaltung zuständig. Von Zelluloseacetat als Filmmaterial ist er überhaupt nicht begeistert.
Das sagt der Name, also Acetat ist sauer. Im Zusammenhang mit Wasser entsteht einfach eine Säure, die tut, was Säuren immer tun, sie frisst an dem Material, was sie finden kann. Und Wasser haben wir in Form von Luftfeuchtigkeit eben eigentlich immer präsent. Und insofern ist es immer ein latentes Problem. Wenn sich die Luftfeuchtigkeit und die acetathaltigen Materialien verbinden miteinander, dann entstehen die Säuren, die uns dann wirklich ein Problem machen.
Zum ersten Mal wurden die Bibliothekare der Australischen Nationalbibliothek darauf aufmerksam, dass sich ihre Filme aus Zelluloseacetat zersetzten. Jörg Räuber hat daraufhin sämtliche 6000 Filmrollen aus Zelluloseacetat überprüfen lassen, die die Deutsche Nationalbibliothek aufbewahrt.
Von den 6000 Filmrollen, die auf Acetatbasis vorliegen, haben wir getestet, sind etwa 3% wirklich schon deutlich mit dieser chemischen Reaktion belastet. Da hat also der Test sehr deutlich ausgeschlagen. Der große Teil von etwa 80% nochmal zeigt Anfänge einer chemischen Reaktion. Das ist noch nicht besorgniserregend. Es gibt noch keine Substanzschäden an den Filmen. Aber wir wissen, hier entwickelt sich was. Und wir möchten einfach vorbeugen und sagen, wir möchten nicht einen Schaden hinterherlaufen, sondern gleich was tun. Ja, und 10-15% sind einfach noch ganz friedlich und zeigen überhaupt noch keine Reaktion.
Das Ergebnis? 4.700 von den 6.000 Filmrollen müssen umkopiert werden. Die sogenannten Mikrofisch, das sind karteikartenartige Filme, die die Deutsche Nationalbibliothek ebenfalls aus Zelluloseacetat besitzt, hat sich Jörg Räuber noch gar nicht anschauen können. Mikrofilme haben also ihre ganz eigenen Probleme, die genauso schwierig sind wie bei Papier. Hans Bormann vom Mikrofilmarchiv der deutschsprachigen Presse fordert deswegen, eine doppelte Strategie zu fahren. Mikroverfilmen und trotzdem das zugrunde liegende Papierexemplar aufbewahren. Trotz aller Meldungen über den Säurezerfall ist nämlich Papier kein schlechter Informationsträger. Selbst Zeitungspapier zerfällt nur, wenn es von Benutzern angefasst wird.
Papier alleine zerfällt nicht. Das kann man sehr lange Zeiten aufbewahren. Das alte Haderlumpenpapier ist so gut, dass es 500 Jahre überstanden hat und wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile weiter benutzbar sein wird. Bei dem neuen Maschinenpapier gibt es Zeiträume, in denen die Qualität außerordentlich schlecht ist. Die Zeiträume kennen wir ja, die Weltkriege, die Inflationszeit, die Zeit unmittelbar nach dem Krieg, wo eben mehr Holz als alles andere in dem Papier drin ist und man sieht das auch. Aber auch dieses Papier, wenn es nicht benutzt wird, wenn es ruhig da liegt, zerfällt nicht.
In den geschlossenen Papierblock kann Luft nur von der Seite eindringen. Das Papier wird zwar vom Rand her etwas braun, aber dort, wo die Schrift steht, hält selbst Zeitungspapier weit über 100 Jahre lang. Die Forderung von Professor Hans Bormann widerspricht allerdings diametral der Absicht, mit der viele Bibliotheken und Archive verfilmen lassen. Sie wollen eigentlich Platz schaffen in ihren Magazinen. Und das geht am einfachsten, indem man die sperrigen Zeitungsbände rauswirft und verfilmen lässt. In den USA sind auf diese Weise große Bestände an Zeitungen vernichtet worden. In Deutschland kann niemand sagen, wie viele alte Zeitungen vernichtet werden, denn eine Übersicht über die vorhandenen Zeitungsbestände gibt es erst ab dem Jahr 1949. Sie ist dem Mikrofilmarchiv der deutschsprachigen Presse zu verdanken. Obwohl Hans Bormann mehrfach das Geld dafür beantragt hat, hat die deutsche Forschungsgemeinschaft sich jedes Mal geweigert, eine Zeitungsbibliografie für die Zeit vor 1949 zu finanzieren.
Für die Zeiten davor ist das nicht der Fall. Insbesondere für die Zeit vom Beginn der ersten Zeitung Anfang des 17. Jahrhunderts bis so etwa 1830 haben wir da ein schwarzes Loch.
Dafür, dass in Deutschland wenigstens keine heute erscheinende Zeitung verloren geht, gibt es eigentlich das Pflichtexemplarsrecht. Die, die daran interessiert sind, Zeitungen zu sammeln, erhalten allerdings kein Pflichtexemplar. Das sind die Stadtarchive. Die, die das Pflichtexemplar erhalten, sind aber häufig nur widerwillig daran interessiert. Das sind die Staats- und Landesbibliotheken. Sie sammeln in aller Regel nur die Hauptausgabe einer Zeitung. Aber was nutzt etwa die nationale Ausgabe der Frankfurter Rundschau demjenigen, der sich für Darmstädter Geschichte interessiert und dafür die Lokalseiten zu Darmstadt benötigt? Oder die berühmten Filmkritiken von Siegfried Krakauer? Sie befinden sich in der Stadtausgabe der Frankfurter Zeitung. Man findet sie nicht, wenn man in der nationalen Hauptausgabe danach sucht. Hans Bormann meint denn auch über das Pflichtexemplarsrecht:
In der Theorie ist das sichergestellt, in der Praxis zeigt sich immer wieder, dass dieses komplizierte Zusammenwirken von Bundes- und Landesebene und den kommunalen Stadtarchiven nicht so richtig funktioniert, dass da Lücken bleiben.
Die große Gefahr des Pflichtexemplars ist überdies, dass andere Bibliotheken den Eindruck bekommen, mit dem Pflichtexemplar sei die Zeitung auch komplett gesichert. Der Stadtarchivar von Gießen, Ludwig Brake, weiß aus Erfahrung, dass das nicht stimmt. Er sammelt etwa den Gießener Anzeiger, der mit inzwischen über 250 Jahren eine der ältesten heute noch existierenden Zeitungen in Deutschland ist. Auch die Universitätsbibliothek in Gießen sammelt den Gießener Anzeiger. Und beide, Stadtarchiv wie Universitätsbibliothek, haben jeweils ihre Exemplare verfilmt. Man sollte doch denken, dass hier unnütze Doppelarbeit geleistet wird. Eine der beiden Institutionen, noch dazu in derselben Stadt, könnte doch auf die Verfilmungsarbeit verzichten.
Weit gefehlt, die Exemplare sind nicht identisch. Das erleben wir eigentlich jeden Tag, wenn wir mit den Zeitungen arbeiten. Je nachdem, wer die Zeitung damals zusammengestellt hat, ist meine Nummer vergessen worden, ist meine Seite falsch eingebunden worden, ist meine Seite gar nicht eingebunden worden. Also da sind schon Lücken. Und die Zeitungsbestände sind auch insgesamt lückenhaft. Also wir haben uns mit der Gießener Universitätsbibliothek jetzt schon mehrmals ausgetauscht, dass sie von uns Bestände bekommen haben, die bei ihnen als Lücke nachgewiesen waren. Und umgekehrt haben wir von ihnen Bestände bekommen, die bei uns Lücken waren.
Stadtarchiv Gießen wie Universitätsbibliothek Gießen haben einen Mikrofilm vom Gießener Anzeiger. Und beide Filme sind lückenhaft, nur eben anders lückenhaft. Sollte das Stadtarchiv je auf die Idee kommen, seine Bestände wegzuwerfen, weil die Universitätsbibliothek ja ein Pflichtexemplar führt, würden unrettbar Informationen verloren gehen. Jörg Räuber von der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig sieht es genauso. Für eine optimale Sicherung müsste eine Zeitung oder Zeitschrift verfilmt werden und trotzdem im Original aufbewahrt werden. Die Pflichtexemplare, die die Deutsche Nationalbibliothek erhält, bewahrt sie allerdings nicht in Papierform auf, sondern lässt sie verfilmen und das Original gleich darauf vernichten.
Ja, die Pflichtexemplarregelung für die Nationalbibliothek sieht einfach vor, dass die aktuellen Tageszeitungen eigentlich gleich zu einem Dienstleister gelangen, der den Mikrofilm herstellt für uns und wir an sich nur noch den Mikrofilm archivieren. Wir bekommen die Papierexemplare gar nicht mehr in die Hand für die Archivierung. Das ist zugegeben etwas widersprüchlicher Kompromiss, den wir da eingegangen sind, der einfach auch Platz- und ein Finanzproblem geschuldet ist. Wir können die vielen Papierformen einfach nicht erhalten. Deswegen ist schon vor inzwischen 18 Jahren diese Entscheidung getroffen worden, Tageszeitungen nur noch in der Form von Filmen zu sammeln. Es macht uns nicht richtig glücklich, muss man einfach dazugeben. Es ist ein Kompromiss.
Dabei gibt es seit dem Jahr 2006 ein Gesetz über die Deutsche Nationalbibliothek. Es verpflichtet die Nationalbibliothek, alle in Deutschland veröffentlichten Medienwerke im Original zu sammeln und auf Dauer zu sichern. Im Gesetz steht ausdrücklich im Original. Dass Zeitungen Medienwerke im Sinne des Gesetzes sind, bestreitet niemand. Es ist an der Zeit, dass die Deutsche Nationalbibliothek ihrer gesetzlich festgelegten Aufgabe folgt und auch die Zeitungen im Original aufbewahrt. Denn auf Mikrofilme alleine, das hat die Erfahrung gezeigt, ist kein Verlass.